Deutschlandfunk. Agenda.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Bettina Köster. Die Agenda meldet sich heute aus dem Stadthaus Große Bleiche in Mainz, weil an diesem Ort Entscheidungen getroffen werden, die für die Zukunft von Menschen mit Migrationshintergrund eine wegweisende Bedeutung haben. Es geht um die Einbürgerung, die die Voraussetzung ist, um einen deutschen Pass zu bekommen. Seit Ende Juni ist das neue Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft und damit verbunden sind auf der einen Seite Erleichterungen für Menschen mit ausländischen Wurzeln, weil sie beispielsweise schon nach 5 Jahren eine Einbürgerung beantragen können. Auf der anderen Seite wird aber auch klar gefordert, dass die oder der Kandidat für seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie aufkommen kann. Wo sind die Herausforderungen für die Menschen, die gern deutsche StaatsbürgerInnen werden wollen? Wie lange dauert es, bis man tatsächlich dann auch einen deutschen Pass hat? Und warum ist es für Deutschland wichtig, dass sich mehr Menschen einbürgern lassen? Darüber wollen wir heute Vormittag sprechen. Und vielleicht haben Sie selbst ja auch schon Erfahrungen gemacht, als Sie Ihre Einbürgerung beantragt haben, die Sie mit uns teilen möchten. Dann rufen Sie gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Fragen zu dem neuen Staatsangehörigkeitsgesetz haben, können Sie das natürlich auch gerne tun und sich bei uns melden. Wir fassen dann im Laufe der Sendung Ihre Wortmeldungen zusammen. Hier in Mainz und in 3 anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz werden künftig sogenannte Lotsen den Menschen zur Seite stehen, die vorab Fragen haben und Unterstützung brauchen, wenn sie den Antrag auf Einbürgerung stellen. Das Projekt ist ein Modellprojekt und heißt Passt genau. Die Leiterin des Projekts ist Susanne Kolb, sie steht neben mir. Das Projekt selbst ist von der Bundesbeauftragten für Integration ins Leben gerufen. Frau Kolb, vielleicht sagen Sie uns erstmal, wer kommt zu Ihnen?
Also zu uns kommen zum einen Einbürgerungsberechtigte, die uns vor allem nach den Voraussetzungen zum Erwerb des deutschen Passes befragen. Da sind die Kollegin und ich hier in einem Büro in Mainz ansprechbar, auch telefonisch erreichbar, wenn es darum geht, wie kann ich den deutschen Pass erwerben. Und zum anderen, wie Sie es eben schon erwähnt haben, schulen wir oder haben wir jetzt in den vergangenen 3 Monaten sogenannte Einbürgerungslotsinnen geschult, die diese Menschen auf dem Weg zum deutschen Pass begleiten.
Jetzt sagen Sie, es kommen alle, die gerne eine Einbürgerung beantragen wollen. Nennen Sie uns mal ein paar Beispiele, dass wir vor Augen haben. Sind das Geflüchtete? Sind das Menschen, die einfach hier schon 5 Jahre eine Aufenthaltserlaubnis haben? Also, dass wir so ein bisschen ein konkreteres Bild haben.
Also die Menschen, die uns anfragen, haben tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Staatsangehörigkeiten, vom EU-Europäer über die Drittstaatsangehörigen bis hin zu den Geflüchteten. Die Geflüchteten machen dabei vielleicht 1/3 aller Beratungen aus. Die Menschen kommen aus den verschiedenen Kontinenten, Südamerika, aus Afrika, aus Europa, wie ich schon erwähnte. Und informieren sich bei uns in erster Linie mal über die Voraussetzungen.
Die Voraussetzungen sind ziemlich umfangreich. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt vor der Sendung und geschaut. Also es sind viele, viele Dinge, bürokratische Dinge, die man vorher erledigen muss. Ist das auch etwas, was viele abschreckt und weshalb Sie helfen wollen?
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil medial hat man ja vor allem jetzt die Punkte wahrgenommen, die mit der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes auch viel diskutiert wurden. Es ist jetzt möglich, die doppelte Staatsangehörigkeit zu haben und die Einbürgerung geht ein bisschen schneller. Die Voraufenthaltszeit sind nur noch 5 Jahre. Dazu gehören aber auch noch viele andere Voraussetzungen, nämlich zum Beispiel, dass man seinen Lebensunterhalt selbst sichern muss, dass man ein bestimmtes Sprachniveau haben muss. Das geht nach dem europäischen Referenzrahmen. Das ist B1-Sprachniveau, was man für einen Anspruch auf eine Einbürgerung erfüllen muss. Man braucht einen sogenannten Test, Leben in Deutschland oder Einbürgerungstest. Man darf keine Straftat haben. Man muss eben, wie gesagt, schon 5 Jahre rechtmäßig und gewöhnlich seinen Aufenthalt in Deutschland haben. Man muss sich zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen.
Auf all die Punkte gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein, Frau Kolb. Was ist denn die Idee dahinter, dass Lotsen das begleiten soll? Man könnte ja auch sagen, man kann sich informieren im Internet. Man sieht, all die Punkte sind sehr gut aufgelistet, was man alles braucht. Welche Funktion haben Lotsen da genau?
Also ich glaube, zum einen ist es vor allem die persönliche Erreichbarkeit. Viele Einbürgerungsbehörden sind aktuell nicht mehr persönlich erreichbar und da bieten wir ein Gespräch an, eine Erreichbarkeit, so dass wir die Menschen auch konkret bei ihren Fragen beraten können. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, und dann hören wir uns doch vielleicht jetzt einfach mal an, wie die Lotsen, die ja nicht einfach nur so kommen und sagen, ich möchte jetzt hier gerne Lotse werden, sondern die bekommen eine Fortbildung, denn das ist ja gar nicht so einfach, die ganze Vorbereitung dafür. Und Eva-Maria Götz war mal bei einem Modul dabei. Und Eva, erzähl uns doch mal, wie war das?
Ja, das war sehr interessant. Ich war am 29. Juni in Gau-Algesheim. Das war ein Samstagvormittag. Wir haben uns getroffen im Gemeinderathaus. Gau-Algesheim ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Mainz. Und da haben sich so rund 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen eingefunden, die bei Susanne Kolb und ihrer Kollegin Saina Chavi das dritte Modul dieser Lotsenschulung mitgemacht haben. Und mich hat natürlich interessiert, was sind das für Menschen, die sich da samstags vormittags einfinden, um sich ausbilden zu lassen?
Ich bin Sozialarbeiterin bei der Stadtverwaltung Frankenthal und wir möchten zum einen die Menschen, die uns aufsuchen, unterstützen und gleichzeitig auch die Einbürgerungsbehörde entlasten.
Ich mache hier mit, weil ich habe viel Interesse auf Einbürgerung. Ich wollte für mich und für meine Kinder Einbürgerung beantragen und auch später von den anderen Leuten auch helfen kann.
Ich bin eingebürgert worden 1993. Ich finde es schön, wenn man mit den Behörden kommunizieren könnte. Wir wollen ja so viel wie möglich die Leute ja auch dadurch eventuell erleichtern, noch schneller zu integrieren.
Seit 2014 begleite ich die befreundeten und bekannten Geflüchteten hier und komme da in verschiedene Phasen. Und am Anfang war es die Rechtsberatung vor dem Interview beim Bundesamt und dann war es irgendwann der Übergang zum Jobcenter und dann war es Schule, Wohnung, Arbeit, Bewerbungen. Und so wie die weitergehen, gehe ich sozusagen mit. Und ich finde es auch irgendwie so motivierend für mich selber, nochmal diese Einbürgerung, das ist irgendwie so das Sahnehäubchen noch.
Ja, das war das dritte Modul dieser Ausbildung und es ging an diesem Vormittag um das korrekte Ausfüllen des Einbürgerungsantrages unter anderem und all der vielen Unterlagen, die da noch dazugehören. Das ist eine ganze Menge. Und Saina Chavi hat erklärt...
Wenn der Antragsteller die Dokumente bekommt, das ist natürlich nicht nur dieser Zettel, das ist die Loyalitätserklärung dabei. Da ist eine drei- oder vierseitige Liste mit Organisationen dabei, die extremistische Neigungen haben, denen man im besten Fall nicht angehört. Da ist die Checkliste dabei und alles mögliche an Anforderungen. Also das ist jetzt quasi nur der Antrag, den der Antragsteller ausfüllen muss.
Das ist ja juristisch nicht ganz unkompliziert, was die Ehrenamtler sich da an Wissen drauf schaffen. Der korrekte Familienstand, der Aufenthaltsstatus, die Arbeitsbedingungen, Einkommen, alles, was rund um das neue Gesetz auch zu beachten ist, da ergeben sich schon einige Fragen.
Es gibt 5 Kinder. Eine Tochter hat GfK-Flüchtlingsstatus, die anderen haben subsidiären Schutz. Würde da die Chance bestehen, die einzubürgern?
Ich habe gesagt, er soll warten, bis er die Einbürgerung hat. Als Selbstständiger wird es extrem schwer. Ist das korrekt? Und wenn wir da jetzt irgendwas falsch machen, dann dauert das ja wieder 2 Jahre, bis er einen Termin kriegt. Und insofern habe ich da auch ein bisschen die Panik.
Also es ist durchaus eine verantwortungsvolle Aufgabe und deshalb gibt es bei der Lotsenschulung unter anderem auch etwas Rechtsberatung von Saina Chavi.
Alles, was der Antragsteller bekommt oder die Antragstellerin, nicht zu Hause unterschreiben, sondern vor der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter. Das ist so eine amtliche Bestätigung. Die Unterschrift ohne amtliche Aufsicht quasi ist nicht gültig.
Ja, aber die Teilnehmer waren sehr motiviert und haben erzählt, es gibt auch schon bei dem Versuch, mit der Verwaltung in Kontakt zu kommen und die Verwaltung im besten Fall zu entlasten, erste positive Erfahrungen.
Die Existenz dieses Projektes passt genau.
allein die Existenz bringt schon Bewegung in die entsprechenden Behörden. Ich habe 2 E-Mails mit Frau Kolb in CC und die Reaktion war freundlich und schnell. Also sonst ist es auch freundlich, aber nicht so schnell vielleicht in dem Fall jetzt.
Ja, Katrin Koring, die Leiterin des Bürgeramtes hier in Mainz, lächelt hier, weil die Bemerkung kam, mit Frau Kolbs CC-Eintrag geht es schneller. Frau Koring, hat das einen Einfluss, wenn Sie sehen, dass Frau Kolb als Projektleiterin einen Antrag stellt oder überhaupt mit Ihnen in Kontakt tritt?
Nein, also es geht nicht per se schneller, nur weil die Frau Kolb den Antrag gestellt hat, sondern wir behandeln alle Anträge, alle Anfragen gleich. Es ist, wenn die Frau Kolb einen Antrag stellt, zum Teil, ich möchte mal sagen, ein bisschen besser schon aufbereitet, weil die Frau Kolb sich auskennt mittlerweile, ne? Und dann kriegen wir eine umfangreichere, vollständigere E-Mail oder einen schriftlichen Antrag und dann geht die Bearbeitung dessen einfach schneller.
Das ist ein gutes Stichwort. Bislang hat das ja sehr, sehr lange gedauert, die Bearbeitung. Und ist Ihnen denn jetzt schon klar, dass das jetzt schneller geht? Weil die Identifikation, also die Papiere, müssen ja jetzt nicht mehr geklärt werden, weil man kann ja 2 Staatsangehörigkeiten haben, oder?
Ja, man kann 2 Staatsangehörigkeiten haben. Die Identität der Person muss dennoch geklärt werden. Und da sind wir dann so bei einem Kernthema, wo viele, die schlecht an Papiere, an Identifikationspapiere rankommen können, wo es dann einfach lange dauert.
Ja, das haben Sie mal ein Beispiel dafür?
Somalia. Somalia ist ein sogenannter Failed State und Papiere, die nach dem, ich meine, es ist der 31.01.91 ausgestellt worden sind, können wir nicht anerkennen. Es sind keine gültigen, anerkannten Papiere, so wie mein Perso, ihr Perso. Damit können wir an als Identifikationsnachweis praktisch nichts anfangen und da müssen wir dann versuchen, die Identität auf andere Wege zu klären und das ist dann eben einfach langwieriger und anstrengender für auch die AntragstellerInnen, als wenn jemand, meinetwegen eine bulgarische Staatsangehörige, einfach ihren bulgarischen Pass vorlegen kann.
Ja. Wie lange dauert das, wenn ich jetzt einen Termin, kann ich glaube ich online machen, oder? Also per E-Mail.
Genau, also wir haben eine Online-Terminvereinbarung und also das Verfahren funktioniert bei uns aktuell so, man macht einen Quick-Check, man beantwortet zunächst mal Fragen, ist eine Einbürgerung möglich? Ne? Es wird erstmal so stichwortartig abgefragt, hat man das uns zugeschickt, das Ergebnis, gibt es den Antrag. Also alles, was gerade eben schon so ein bisschen eingespielt wurde, Checklisten, dies, das, jenes, der ganze Antrag, der ausgefüllt werden muss, wenn man den fertig hat und uns den dann zukommen lassen möchte, dann gibt es einen Termin, um den Antrag persönlich abzugeben.
Und wie lange dauert das?
Da sind wir schon so bei einigen Wochen, Monaten. Ja, also um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ob es jetzt schneller geht. Ja, man kann schneller den Antrag stellen nach 5 Jahren, beziehungsweise eventuell auch schon nach 3, was natürlich zu vermehrten Antragstellungen führen wird, einfach weil die Leute jetzt dran sind, sag ich mal. Zusätzlich können Leute, die ihre Staatsangehörigkeit bisher hätten aufgeben müssen, eben einen Antrag stellen. Das wird zu vermehrten Antragszahlen führen und wir steuern mit Personal nach, aber ja, wir haben noch Rückstände, die abzuarbeiten sind. Also meine Hoffnung ist, ich bin vorsichtig optimistisch, aber möchte jetzt keine Zusage geben, dass es definitiv schneller gehen wird.
Herr Kummer, Sie sind jemand, der einen Einbürgerungsantrag gestellt hat, oder?
So, ich habe noch nie angestellt. So, ich habe die Einbürgerungsbüro gefragt, ob ich kann beantragen. Und ich habe die Checkliste bekommen, ich habe schnell Antworten. Und jetzt, ich warte auch für die Einbürgerungsantrag, sodass ich kann füllen und dann die Termin buchen.
Das heißt, Sie müssen den Antrag jetzt erst noch ausfüllen, sozusagen. Ja, genau. Hilft Ihnen da das Projekt? Passt
ja,
genau?
Also ich hatte einen Termin mit Frau Kolb und sie war sehr freundlich und sie hat mir alle Schritte für die Einbürgerungsprozess erklären und das war sehr hilfreich.
Okay, das war hilfreich. Hier sind noch zwei von den eine Lotsin und ein Lotse neben mir, die also helfen bei dem Projekt, dass eben Kandidaten wie Herr Dr. Kummer tatsächlich auch diesen Antrag ausfüllen können. Frau Scherer, aus Ihrer Sicht, was ist die größte Herausforderung, wenn man all diese Checkliste, also die Punkte der Checkliste vor sich hat?
Ja, das ist dann einfach so, man hat das dann mit Behörde zu tun und man muss es dann einfach gucken, dass man schneller geht. Und deswegen diese Checkliste, die ist es dann hilfreich. Also dann, wenn man die alle Unterlagen hat und das dann einreichen kann.
Und was ist das Schwierigste dabei in Ihren Augen?
Behördensprache. Ja, und die Unterlagen, also dann, wenn man also dann irgendwie einen Fragebogen irgendwie ausfüllen muss. Und da, also wenn man deutsche Sprache beherrscht, das ist dann schon eine Herausforderung. Und für Menschen, wo deutsche Sprachen nicht so mächtig sind, das ist dann nochmal also ein bisschen schwieriger. Und deswegen also dann dabei zu helfen, ist das dann eine große Freude für uns.
Das ist ja die Voraussetzung, ne? Dass die deutsche Sprache auch, also dass man gut Deutsch sprechen kann. Ist es trotzdem schwierig, Herr Jafari Gorsini?
Ja, es ist schwierig deswegen, weil diese Gesetzgebung und die Paragraphen, alles muss erläutert werden. Ich sage ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir Checkliste hier haben und dann kommen wir zu Punkt 3, gültige Aufenthaltstitel. Was bedeutet gültiger Aufenthaltstitel? Steht nur, man muss halt 5 Jahre in Deutschland sein, jetzt neue Gesetzgebung, aber auch ein Niederlassungsrecht haben oder gültige Aufenthalts. Und diese gültige Aufenthalts haben wir jetzt sozusagen studiert. Ich sag's Ihnen jetzt ganz kurz. Paragraph 16a, 16b, 16d, 16e, 16.
Oh, ich glaube, die können wir jetzt nicht alle vorlesen. Nein, also es sind eine Menge. Aber vielleicht fragen wir mal Frau Koring, weil die muss sich das ja die ganze Zeit immer anschauen. Auch diese ganzen Aufenthaltstitel, das ist doch ganz schön viel gefordert dann von denjenigen, die da etwas beantragen wollen, also die die Einbürgerung beantragen wollen.
Ja. Stimmt. Also Anträge sind, egal was für einen Antrag man heutzutage in Deutschland stellen will, es ist immer wahnsinnig kompliziert. Und wie Herr Jafari Gorsini sagt, da steht gültiger Aufenthaltstitel, aber dass man mit bestimmten Aufenthaltstiteln die Einbürgerung eben nicht beantragen kann, das steht da halt nicht. Ja?
Also, welche sind das denn?
Zum Beispiel ein humanitärer Aufenthaltstitel, also bestimmte humanitäre Aufenthaltstitel, einen, den man zum Beispiel kriegt, um vielleicht bei einer, also während einer Krankheit hier behandelt zu werden, gibt's, ja. Aber der führt nicht zu einer Einbürgerung, ja. Und das, ja, ist nicht möglich, das zu wissen, wenn es nicht aufgeführt wäre. Oder Menschen wie die beiden, wie Frau Scherer und Herr Jafari Gorsini, den Menschen das nicht erklären.
Dann wird es schwierig. Sind denn viele dabei, die kommen, weil sie die Hoffnung haben, sie können jetzt einen Einbürgerungsantrag stellen, aber sie haben gar nicht die richtige Aufenthaltserlaubnis, richtig in Anführungsstrichen, Frau Scherer?
Ja, also ich habe jetzt ein Beispiel, zum Beispiel, er ist schon 20 Jahre hier und hat hier studiert, aber trotzdem hat er Schwierigkeiten und hat mir also dann mich gefragt, ob ich das dann einfach dabei helfen kann. Und das ist für mich ein Beispiel, das spielt keine Rolle, also dann wie lange man in Deutschland ist, aber man muss diese Behördensprache beherrschen.
Naja, es hat ja schon auch mit der Länge zu tun. Also es ist ja nicht nur die Sprache, Frau Kolb, oder?
Ja, ist richtig, was die Kolleginnen vor mir schon gesagt haben. Man kann sich nicht mit jedem Aufenthaltstitel einbürgern lassen. Vor allem die Menschen, die in 2015 und 16 hierher geflüchtet sind, sind zwar schon jetzt fast 10 Jahre hier oder 9 dieses Jahr. Und einige davon waren aber sehr lange in Asylverfahren. Wenn diese Asylverfahren negativ ausgegangen sind, dann wird diese Voraufenthaltszeit nicht mit angerechnet, so dass manche von den in 2015 hier eingereisten Personen jetzt vielleicht erst einen rechtmäßigen Aufenthalt seit 2 oder 3 Jahren haben, obwohl sie eigentlich schon 10 Jahre hier leben. Das wäre so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind Studierende. Mit einem Studentenvisum kann man sich auch nicht einbürgern lassen, aber die Voraufenthaltszeit während des Studiums kann angerechnet werden, wenn man dann im Anschluss zum Beispiel einen Arbeitsplatz hier bekommt. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Voraussetzungen. Es ist allerdings auch so, dass wir sind beide keine Juristen, die Kollegin und ich in dem Projekt und auch unsere Lotsinnen. Die Voraussetzung ist nicht, dass man irgendwie in Rechtswissenschaften ausgebildet ist. Wir können keine rechtsverbindliche Beratung machen und möchten das auch nicht, weil wir auch nicht in das Hoheitsgebiet der Ausländerbehörden oder Einbürgerungsstellen eingreifen möchten. Also da bleibt die Kompetenz auf jeden Fall beim Staat, da wo sie auch hingehört. Und gleichzeitig so ein paar grundlegende Informationen können die Lotsinnen natürlich geben und daraufhin haben wir die auch geschult.
Die Schulung läuft ja jetzt schon seit einigen Monaten. Haben Sie denn auch schon gespürt, dass die Anfragen deutlich gestiegen sind, also nach dem Inkrafttreten des neuen Einbürgerungsgesetzes?
Ja, das haben wir auf jeden Fall gemerkt, weil gerade der Beibehalt der eigenen Staatsangehörigkeit, glaube ich, doch eine sehr große Motivation für die Menschen ist, sich aktuell jetzt mit der Einbürgerung mal für sich selbst auch zu beschäftigen. Interessanterweise haben wir auch Anfragen von Menschen, die gerne ihre damals abgegebene Staatsbürgerschaft wieder zurück hätten. Also die gibt es auch. Also wenn man zum Beispiel in einem Prozess vor 10 oder 20 Jahren seine aserbaidschanische Staatsangehörigkeit abgegeben hat, dass man dann sagt, okay, die hätte ich jetzt vielleicht auch gerne wieder zurück. Dann haben wir Herrn Kumar hier gehört im Interview. Er ist indischer Staatsbürger. Er kann gar kein doppelter Staatsbürger, also gar keine doppelte Staatsangehörigkeit bekommen. Es gibt also auch Länder, die aus der Staatsangehörigkeit dann entlassen, wenn man eine andere bekommt. Also
es gibt viele verschiedene sozusagen Beispiele dafür, dass es kompliziert ist, sage ich jetzt mal, und nicht so einfach und man nicht einfach nur die Checkliste abarbeiten kann oder muss. Lotsen ebnen den Weg zum deutschen Pass hier in Mainz und auch in Rheinland-Pfalz im Bundesland. Und wie das Modellprojekt genau aussieht, das stellen wir heute im Laufe des Vormittags vor. Und wir schauen natürlich auch, wie es in anderen Bundesländern aussieht, also wie da die Menschen unterstützt werden, wenn sie eine Einbürgerung beantragen möchten. Und das machen wir gleich nach den Nachrichten. Und wenn Sie sich melden wollen, vielleicht eigene Erfahrungen hatten, dann rufen Sie gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Agenda vor Ort heute in Mainz, weil hier ein Modellprojekt läuft, das heißt Passt genau, und da unterstützen Lotsen all die Kandidaten, die gerne eine Einbürgerung beantragen wollen, denn seit Ende Juni ist das neue Einbürgerungsgesetz in Kraft. Jetzt haben wir hier auch Miguel Vincente, er ist Landesbeauftragter für Integration in Rheinland-Pfalz. Herr Vincente, jetzt bin ich natürlich neugierig, warum ist gerade dieses Projekt, was ja von der Bundesbeauftragten initiiert wurde, hier in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein, sondern Mecklenburg-Vorpommern und nicht in anderen Bundesländern?
Nun, man musste sich auf zwei Modellregionen verständigen. Und ich weiß nicht, warum die Bundesbeauftragte jetzt Rheinland-Pfalz ausgewählt hat. Aber ich habe eine Vermutung, weil Rheinland-Pfalz in der Frage Staatsangehörigkeitsrecht, Einbürgerungsfreundlichkeit immer eine große Rolle gespielt hat. Wir haben uns auch politisch seit vielen, vielen Jahren für eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts eingesetzt, weil wir wussten, die Einbürgerungszahlen sind einfach zu niedrig. Wir brauchen höhere und wir müssen all die Hürden abschaffen, die bisher Einbürgerungswillige davon abgehalten haben. Ich vermute mal, dass das der Grund ist, warum die Bundesbeauftragte an Rheinland-Pfalz gedacht hat.
Warum ist es wichtig, dass wir mehr haben?
Nun, wir haben, also ich glaube, es gibt auch einen Grund, der für mich vielleicht der wichtigste ist. Wir sind ein demokratisches Land und ich glaube, wir können uns nicht leisten, dass ein Großteil der Bevölkerung, die langfristig hier lebt, von der politischen Teilhabe ausgeschlossen ist. Wenn wir uns sozusagen unser eigenes Selbstverständnis ernst nehmen, dass wir Beteiligung, Teilhabe ermöglichen wollen, dann müssen wir das große Tor zur Staatsbürgerschaft, das müssen wir möglichst weit aufmachen, damit die Menschen auch gleichberechtigt unter uns leben wollen, wenn sie langfristig das hier leben und, wie wir schon gehört haben, einige Voraussetzungen erfüllen. Das ist eine Demokratiefrage und die sollten wir ernst nehmen.
Da bin ich gespannt. Herr Dr. Kummer, war das für Sie auch eine ganz hohe Priorität, dass Sie dann künftig wählen können hier in Deutschland?
Ja, für mich ist eine Priorität für Arbeit und auch für Wohnen. So die erste Dinge ist, dass ich arbeite bei einer EU-Firma Und ich kann bei den Regeln direkt in dieser Firma nicht arbeiten, weil ich eine indische Bürgerschaft habe. So, ich arbeite für eine andere Firma und diese Firma arbeitet für die ISA oder OMZ. So, wenn ich nur eine Deutsch- oder EU-Bürgerschaft bekomme, dann kann ich direkt für meine Firma arbeiten. So, die Prozesse sind nicht so kompliziert, wenn ich bin ein deutscher Bürger.
Und wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie wählen können?
Hier in Deutschland oder ja, so das ist so. Wir haben gesehen in die letzten ein paar Monate, dass so viele Parteien sind hier und ein paar Parteien sind nicht so freundlich für Ausländer als mir. So das ist sehr wichtig, dass ich kann auch in die Wahlen partizipieren und dann. Ja, das mache es besser für Ausländer als mir.
Frau Scherer, wie ist das für Sie? Sie haben ja schon länger den deutschen Pass. Hatte das auch eine große Bedeutung für Sie, wählen zu können?
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin dann seit 20 Jahren politisch aktiv und deswegen war das dann ein Grund für mich, weil dass ich dann 2006 eingebürgert worden bin. Ja, und deswegen hat das dann für mich auch eine ganz große Rolle gespielt. Eine von vielen.
Herr Jafari Gossini, auch Sie sind schon lange eingebürgert. Wenn Sie jetzt beraten, wie groß, welche Rolle spielt das bei den Kandidaten und Kandidatinnen, die zu Ihnen kommen, dass Sie tatsächlich auch wählen können?
Ja, das ist für mich erster Punkt. Verfassungspatriotismus, Bekenntnis zu Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist für mich erster Punkt. Dann kommt die formale Voraussetzung, was Miguel Vicente treffend gesagt, Demokratieverständnis, Bekenntnis zu Deutschland. Ich gehe weiter und sage, Bekenntnis zu Bundesrepublik Deutschland und Verfassung und Grundgesetz dieses Landes muss verinnerlicht werden bei Menschen, die eingebürgert werden wollen. Und das ist für mich Wählen und Wahlen wichtigste Element in Einbürgerungsprozess. Und da werde ich auch Menschen so beraten. Und ich finde hervorragend von Gesetzgebung, muss ich loben, das Schutz des jüdischen Lebens auch in neue Gesetzgebung aufgenommen hat. Wenn Sie mir erlauben, einen Satz auch zu sagen, wir sind Brückenbauer zwischen Menschen, die eingebürgert werden wollen, und Behörden. Wir sind nicht gegen Behörden, weil mein Beispiel erst mit diesen ganzen Paragraphen vielleicht die Vermutung laut wird, dass wir gegen Behörden sind. Ich nehme Frau Koring im Schutz, weil die Ausstattung, finanzielle und personelle Ausstattung der Einbürgerungsbehörde sollte jetzt stattfinden bei der Umsetzung. Gesetzgebung hat Rahmenbedingungen geschafft und jetzt muss umgesetzt werden. Und da ist auch sehr wichtig für mich zu erwähnen.
Sie sagten gerade, die Werte müssen verinnerlicht sein. Also sage ich jetzt mal beispielsweise, Mann und Frau sind gleich. Ist das bei den Kandidaten und Kandidatinnen so, die kommen, oder müssen Sie da die erst mit der Nase so ein bisschen drauf stupsen?
Ja, bei vielen ist schon, ich meine, da muss man nicht immer wiederholen. Ja. Die Voraussetzungen ist, eine ist das Bekenntnis zum Grundgesetz und die Loyalitätserklärung. Und da steht alles drin. Ja. Wenn jemand mogelt und was anderes im Kopf hat, können wir nicht feststellen. Aber ich gehe davon aus, die zu uns kommen, und ich kann bestätigen, ein großer Teil, eine überragende Teil, eine überwiegende Teil bekennen sich zu Deutschland und zu Demokratie. Und da ist es für uns wichtig. Ja.
Jetzt wollen wir mal schauen, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Dr. Jan Schneider, er ist Sachverständigenrat, also Leiter der Forschung im Sachverständigenrat für Integration und Migration in Berlin und von dort aus auch zugeschaltet. Herr Schneider, wie sieht es in anderen Bundesländern aus? Gibt es da ähnliche Unterstützungsmodelle oder gibt es tatsächlich nur hier in Rheinland-Pfalz und in Mecklenburg-Vorpommern, dass die Menschen, die eine Einbürgerung beantragen wollen, so gezielt Unterstützung bekommen? Herr Schneider? Der scheint noch nicht mit uns verbunden zu sein, oder die Leitung ist nicht zustande gekommen. Dann würde ich sagen, frage ich jetzt einfach mal Herrn Vincente. Sie haben natürlich auch einen Überblick, weil Sie ja auch mit anderen Bundesländern kooperieren. Sie treffen sich. Wie ist das in anderen Bundesländern?
Ich glaube, da gibt es nicht allzu viele Unterschiede. Die Situation, die Einbürgerungsquoten in allen Bundesländern sind ähnlich niedrig. Da gibt es Unterschiede, aber die sind minimaler Art. Wir stehen in Rheinland-Pfalz relativ gut mit den Einbürgerungsquoten seit vielen Jahren, aber ich glaube, das ist nicht wirklich entscheidend. Alle Bundesländer und wirklich durchgängig haben das Personalproblem in den Einbürgerungsbehörden, was sich dadurch bemerkbar macht, weil wir einfach Fachkräftemangel haben. Und der Fachkräftemangel schlägt im Moment überall durch, auch in den Behörden, auch in den Einbürgerungsbehörden. Deswegen ist die Situation eigentlich bundesweit so, dass man eben lange Wartezeiten hat und dass wir noch nicht da optimal aufgestellt sind. Das muss man im Blick noch behalten.
Und realistischerweise muss man dann sagen, man muss den Antrag, einen Termin haben, um den Antrag abzugeben. Und dann braucht es ja noch mal Zeit, bis der Antrag bearbeitet wurde. Ist man da schnell mal bei einem Jahr immer noch?
Ja, ich glaube, wir werden nicht unter einem Jahr bleiben. Das wird eher nach oben gehen, weil die Zahl der Einbürgerungswilligen wird steigen. Davon gehen wir aus. Wir wissen nicht, welchen Effekt die Erleichterungen haben werden. Also einer ist ja schon genannt worden. Man muss ja seine alte Staatsbürgerschaft nicht mehr abgeben und nachweisen, dass man das getan hat. Das wird Zeit sparen. Wir sind gerade dabei, die Anwendungshinweise des Bundesinnenministeriums zu erhalten und zu analysieren. Kann sein, dass dort auch Verfahrenserleichterungen, die dann auch zeitsparend sein werden, kommen. Das wissen wir aber noch nicht. Aber seien wir ehrlich, wir müssen davon ausgehen, und es ist auch ein Teil der Beratung, die sein muss, dass man den Menschen sagt, stellt euch auf 1 bis 2 Jahre ein. Und ich glaube, wenn die Menschen das von vornherein wissen, ist die Enttäuschung später nicht so groß, als wenn sie es nicht wissen und dann feststellen nach Antragstellung, sie müssen doch sehr lange warten.
Also Sie haben im Vorgespräch zu mir gesagt, dass Sie sogar, beziehungsweise die Bundesbeauftragte für Integration sogar Werbung damit gemacht hat. Also dass es einfach länger dauert, dass man sich darauf einstellen muss.
Genau. Also wenn man auf die Webseite geht, der Bundesbeauftragten, das ist eine sehr einfach gestaltete Webseite, wo man sehr relativ schnell einen Überblick über die neue Gesetzgebung bekommt, steht sehr ausdrücklich, stellen Sie sich darauf ein. Ich glaube, dort ist die Zeitangabe von 18 Monaten. Das ist so ein Mittelwert zwischen 1 Jahr und 2 Jahre. Das ist realistisch und ich glaube, das gehört auch zum Teil unseres Informationsmanagement, dass man den Menschen frühzeitig sagt, bitte, ihr könnt euch einbürgern, ihr erfüllt die Voraussetzungen, aber bitte stellt euch auf eine lange Wartezeit, weil die Situation eben so ist, wie sie ist. Das muss man offensiv, offen und ehrlich angehen.
Und es kostet was?
Und es kostet was, das kostet aber nicht mehr als vorher. Da hat sich ja
255 Euro?
Genau, pro Person. Das ist keine Veränderung zu früher. So viel wir wissen, ist das nicht eine wirkliche Hürde für die Menschen. Sondern die Hürden lagen vorher oder bisher vor allem bei dem Thema Abgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit. Das wissen wir durch Befragungen, dass viele sagen, ich möchte an meine Staatsangehörigkeit, an meine bisherigen festhalten, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das fällt jetzt komplett weg. Jeder kann sich einbürgern lassen, ohne sein Alter abzugeben.
Jetzt müsste Dr. Jan Schneider mit uns verbunden sein. Ich hoffe, Sie hören uns, Herr Schneider. Vielleicht können Sie uns noch mal auch erläutern, wie sich die Zahlen verändert haben. Also wer möchte sich eigentlich in Deutschland einbürgern lassen in diesem Jahr und im vergangenen Jahr? Haben Sie da einen Überblick?
Ja, schönen guten Morgen aus Berlin. Ich höre Sie schon die ganze Zeit und bin bei Ihnen leider nicht in Mainz. Es ist tatsächlich so, dass es, und wir haben das Jahrzehnt der Einbürgerung genannt, was so in den Jahren 2021, 2022 losgegangen ist, eine stetig steigende Zahl von Einbürgerungsinteressierten in den letzten Jahren. Und das hat natürlich damit zu tun, das ist auch schon häufig angesprochen worden in der Sendung, dass vor allem diejenigen, die 2015, 16 als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, nun sozusagen von der Zeit her und auch von ihrem Aufenthaltstitel her und von ihren Integrationsleistungen her, die können alle Deutsch, haben Integrationskurse gemacht, die Einbürgerungsreife erreichen. Und wir haben relativ früh bei uns im Bereich Forschung des SVR schon mal solche Prognosen versucht anzustellen, wie hoch ist denn das Potenzial, vor allem unter den Syrerinnen und Syrern für Einbürgerung, und haben versucht, diese Zahlen hochzurechnen. Und das fing an, so 2021 haben wir das gemacht und da haben wir also Zahlen aufgestellt, die sind von der Realität nochmal überholt worden. Wir hatten jetzt, das sind die letzten Zahlen, die uns vorliegen, für 2023 ja eine Rekordzahl von über 200.000 Einbürgerungen in ganz Deutschland. Und davon waren 75.000 von syrischen Staatsangehörigen Das hat unsere Prognose für das Jahr nochmal um 30-40% übertroffen. Das heißt, es gibt wirklich ein großes Einbürgerungsinteresse und ganz offensichtlich auch ein Erfüllen dieser Einbürgerungsvoraussetzung bei ganz vielen Menschen unter diesen Geflüchteten mit Blick auf das, was jetzt kommt nach der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Da könnte man auch Prognosen anstellen. Da ist es allerdings ein bisschen schwieriger, weil wir da keine Erfahrungswerte haben. Wir gehen aber davon aus, dass unter den Drittstaatsangehörigen, die in Deutschland leben, und das sind zu einer sehr großen Zahl beispielsweise Türkinnen und Türken, mehrere hunderttausend, die schon seit 10, 15, 20 Jahren hier leben, dass sehr viele von denen die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen oder erfüllen würden. Und wenn bei denen jetzt die Voraussetzung wegfällt, dass sie ihre türkische Staatsangehörigkeit oder auch andere Staatsangehörigkeiten erst abgeben müssen, um Deutsche zu werden, dann könnte das nochmal einen richtigen Schub geben. Und den sehen die Behörden auch Land auf, Land ab, in manchen Fällen schon. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass es in diesem Jahr bundesweit sicherlich in sechsstelligen Bereich neue Einbürgerungsanträge nochmal geben wird, weil auch die Syrerinnen und Syrer weiter Anträge stellen, noch für die nächsten 1-2 Jahre.
Und jetzt muss man ja davon ausgehen, also wenn Sie das so im Blick haben, dass es einfach einen Schub geben wird und dass es wahrscheinlich mehr wird, auch gerade für die türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, weil sie eben ihre türkische Staatsbürgerschaft behalten können oder ihren türkischen Pass, dann müssten ja eigentlich auch, um das realistisch zu gestalten, auch wenn man eine längere Wartezeit vor Augen hat, beziehungsweise das schon vorher weiß, müssten da nicht auch mehr einfach in den Verwaltungen eingestellt werden?
Das ist sicher nötig. Das passiert auch. Das passiert leider erst seit einigen Monaten. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, wo man ein bisschen Wasser in den Wein der Euphorie gießen muss. Ein Stück weit, das trifft nicht auf alle Länder und nicht auf alle Behörden in den Kommunen zu, aber ein Stück weit hat es die Politik auch versäumt, rechtzeitig sich darauf einzustellen. Denn ich sagte ja eingangs, diese Welle, und das bezeichne ich jetzt mal als was Positives, diese Einbürgerungswelle von Syrerinnen und Syrer, aber auch Irakern und Irakerinnen, Iranerinnen und Iranern und so weiter, die war absehbar. Die war relativ früh absehbar, wenn man eins und eins zusammenzählt. Wenn man nämlich feststellt, dass eine Rückkehr in diese Bürgerkriegs- oder Konfliktländer nahezu ausgeschlossen ist, wenn man davon ausgeht, dass diese Menschen eine gute Arbeitsmarktintegration nach 5 Jahren statistisch schon hingelegt haben, dass sie alle einen Integrations- und Deutschkurs durchlaufen haben, dann war im Prinzip absehbar und dann konnte jedes Bundesland und auch jede Gemeinde ungefähr abschätzen, was da auf die Behörden zukommt. Und es ist erst ein bisschen spät, und ich sage, wie gesagt, das trifft nicht auf alle zu, es ist ein bisschen spät erst reagiert worden. Das hängt dann auch damit zusammen, dass natürlich dieses Recht sehr komplex ist und dass man auch vom Fachkräftemangel betroffen ist im öffentlichen Dienst. Das heißt, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter, die sich gerne mit dem Aufenthalts- oder Ausländerrecht oder Staatsangehörigkeitsrecht beschäftigen wollen, die wachsen auch nicht mehr auf Bäumen. Es ist zum Teil schwer, diese Stellen zu besetzen. Es gibt dann eine recht lange Einarbeitungszeit. Die kommunalen Haushalte müssen zustimmen. Also es ist ein relativ träger Prozess, der eben zu diesen sehr langen, eigentlich überlangen Wartezeiten führt, die wir momentan in ganz vielen Kommunen beobachten können.
Frau Korin, die Leiterin des Bürgeramtes hier in Mainz, nickt die ganze Zeit. Frau Korin, Sie wissen, wovon Herr Schneider gerade gesprochen hat. Wie viele sind denn im Moment bei Ihnen dabei, also diese Anträge zu prüfen?
Wir haben 8 KollegInnen, die aktuell in der Einbürgerung arbeiten. Wir haben 4 weitere Stellen hinzubekommen aufgrund der Antragsrückstände, die wir haben und jetzt im Hinblick auf das neue Gesetz. Die müssen aber halt nun mal auch erst besetzt werden. Ne? Und da kann ich mich Herrn Dr. Schneider nur anschließen. Es ist schwierig. Also die Bewerbungslage ist mau und ich kann den Grund dafür nicht ganz nachvollziehen, weil es eigentlich, finde ich, ein wahnsinnig schönes Gebiet ist, in dem man arbeiten kann. Also es ist, wenn die Leute vorab schon mal so einen Quick-Check gemacht haben, also es sind wenige Leute, denen man dann sagen muss, du kannst nicht, du darfst nicht. Also das, was ansonsten irgendwie so in der deutschen Bürokratie, was da so negativ aufgefasst wird, ne? Sondern man kann Leuten auf dem Weg zur Einbürgerung, zur deutschen Staatsangehörigkeit begleiten und man kann ihnen da wirklich was Tolles mitgeben und man ist bei der Einbürgerungsfeier dabei, die wahnsinnig schön ist. Also ich freue mich da jedes Mal drauf und deswegen, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass vielleicht auch dann so ein Projekt und wenn man das so ein bisschen publik macht und
dass sich auch mehr bewerben bei Ihnen sozusagen. Ja. Man muss da als Juristin muss man irgendwie, also als Fortbildung haben, oder?
Nee, also Verwaltungsfachangestellte gerne. Ja.
Jetzt haben wir eine kleine Werberunde gemacht hier für Ihre Arbeitsplätze. Aber Sie haben den Punkt angesprochen, Einbürgerungsfeier, die Sie auch immer sehr bewegt. Eva Maria Götz war bei einer dabei, auch sie war sehr bewegt davon. Wir hören da jetzt mal rein.
Eine Heirat. Mit dem heutigen Tag sagen Sie endgültig Ja. Ja zu Deutschland. Und damit Ja zu allen Rechten, aber auch Pflichten. Es ist eine große Bereicherung für unser Land, ja unsere Stadt, wenn Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, mit ihrer eigenen Geschichte und Perspektive zusammenkommen, zusammenwirken, zusammenleben. Das feierliche Bekenntnis zu unserer Verfassung, dem Grundgesetz und den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland ist deshalb Teil dieser Feierstunde und Voraussetzung für die Einbürgerung. Vor Aussendigung der Einbürgerungsurkunde nehme ich Ihnen deshalb nun gemäß § 16 Staatsangehörigkeitsgesetz ein Bekenntnis ab. Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden würde.
Wir hörten den Bürgermeister der Stadt Mainz, Günther Beck. Und jetzt übergibt Katrin Koring die Einbürgerungsurkunden.
Alena Vladimirovna Alschanskaya. Sina Alini. Murat Güleç. Domay Lindfang. Charles McKistanfang.
Ganz wichtiger Tag für mich. Also ich bin jetzt Deutsche, also nicht Ausländer mehr.
Ist auch sehr stolz. Ja, also meine Familie kommt ursprünglich aus Deutschland und das ist so eine große Ehre, jetzt Deutsche auch zu werden. Jetzt. So, das hat viele Bedeutung für mich. Meine Mutter ist auch dabei und ich bin sehr gefreut heute.
Tja, da merkt man sehr bewegt diejenigen, die da gerade ihre Urkunde bekommen haben. Herr Jafari Gorsini, war das bei Ihnen auch so?
Ja, sehr. War bewegender Moment, 1997, aber ein bisschen zu spät für mich, weil ich dann nicht wählen konnte vorher. Und,
aber dann konnten Sie ja wählen. Ja, ne?
Richtig, aber auch gewählt worden bin. Meine Geschichte war so, da konnte ich Landtagsabgeordneter werden oder auf Europaliste, weil ich Landesvorsitzender einer Partei war, aber ich war kein Deutscher. Und da war meine politische Karriere sozusagen Ende. Als ich Deutsch wurde, war es zu spät. Die Chancen kommen einmal im Leben, aber trotzdem, ich bin am Ziel gewesen, deutscher Staatsbürger gewesen und konnte dann wählen. Und seitdem habe ich nie gefehlt bei Wählen. Kommunal, Land, Europa, Bund, immer dabei, gut, weil für mich Wählen gehört zur Demokratie.
Frau Scherer, wie war das für Sie? Wann hatten Sie auch so einen Moment von Stolz, Deutsche zu sein?
Tatsächlich. Also als ich jetzt Hymne gehört habe, also dann da kam mir das dann diese ganze Gefühle wieder hoch, wie das war. Das war 2006. Ich wurde in Kreisverwaltung Mainz-Bingen eingebürgert, damals vom Landrat Schick. Ja, und das war für mich so ein Gefühl, endlich mal also dann in Deutschland ein bisschen angekommen bin ich das dann. Und dann, es war das dann Start für mein Leben hier in Deutschland. Und dann habe ich das dann, also dann Ausbildung gemacht. Und als Deutscher eine Ausbildung zu machen in der Verwaltung ist was anderes für mich. Und deswegen, es war das dann ein ganz bewegender Moment für mich.
Und haben Sie dann das Gefühl gehabt, Sie geben Ihre anderes Identitätsgefühl als Aserbaidschanerin so ein bisschen ab oder stellen die in den Hintergrund?
Ja. Also ich habe mich ein bisschen, also dann mein Heimatland ein bisschen verraten gefühlt, weil damals, also dann musste ich abgeben und dann war das dann für mich ein trauriges Gefühl auch, weil ich habe dann gedacht, okay, ich habe das dann Land verraten, wo ich das dann geboren bin. Umso mehr freue ich mich jetzt, wenn das Gesetz rausgekommen ist, dass ich das dann wieder zurückkommen kann. Und wenn ich in mein Heimatland einreise, dass ich das dann keine Einreisevisum brauche, weil ich dann jetzt als Deutscher, wenn ich dann nach Baku fliege, da wo ich das dann 23 Jahre gelebt habe, muss ich ein Visum beantragen. Und das ist ein ganz murmeliges Gefühl.
Das heißt, Sie haben jetzt nochmal einen neuen Antrag gestellt, wiederum, um Ihren aserbaidschanischen Pass zu bekommen?
Ja, ich bin dabei, also dann das zu recherchieren, also dann im Konsulat in Berlin, also aserbaidschanische Konsulat in Berlin, der Botschafter. Und deswegen werde ich das dann auf jeden Fall zurückholen.
Ja, das macht auf jeden Fall was mit den Menschen, eingebürgert zu sein, natürlich auch mit den Wurzeln, ne? Also dass man sich vielleicht dann auch ein bisschen anders fühlt zum ursprünglichen Heimatland. Lotsen ebnen den Weg zum deutschen Pass. Hier in Mainz gibt es ein Modellprojekt zur Einbürgerung, das erleichtert den Kandidatinnen und Kandidaten dann den Weg. Sie bekommen aktiv Unterstützung. Und wenn Sie noch Fragen haben zu diesem Einbürgerungsgesetz oder vielleicht selber Ihre Erfahrungen schildern möchten, wie das bei Ihnen war, dann rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben an agenda@deutschlandfunk.de und Sie werden dann hier in der nächsten halben Stunde nach den Nachrichten mit Ihren Anmerkungen, Fragen zitiert werden.
Deutschlandfunk Agenda.
Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil der Agenda vor Ort heute in Mainz. Hier stellen wir das Projekt vor, passt genau. Das ist ein Modellprojekt, das die Einbürgerung von Menschen erleichtern soll. Also hier ebnen sozusagen, lotsen den Weg zum deutschen Pass. Mein Name ist Bettina Köster und wir haben jetzt eben noch mal gehört, eine Einbürgerungsfeier, einen Ausschnitt daraus. Wir haben den Bürgermeister gehört, der auch sehr bewegt war und sagte, ja, dieses Ja zu Deutschland sagen, das spielt ja auch eine große Rolle. Es geht ja nicht nur darum, dass man einen Pass jetzt in der Hand hat, sondern es macht ja auch was mit der Identität. Herr Schneider in Berlin, was wissen Sie darüber, was das mit den Menschen macht?
Also die Einbürgerung, das ist ja vorhin auch gefallen, ist für viele nochmal sowas wie das Sahnehäubchen. Viele Menschen leben ja nicht nur die geforderte Zeit von 8 Jahren früher oder 5 Jahren jetzt in Deutschland schon, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Sie sind erste oder sogenannte zweite Generation, zum Teil aus der Gastarbeiter-Ära in Anführungszeichen. Sie sind vielfältig integriert. Sie haben schon Teil an diesem Land und ihnen fehlte eben noch dieser Pass. Und damit verbunden das Wahlrecht und damit verbunden eben ein roter Ausweis, der auch in der Welt sehr viel wert ist. Der deutsche Reisepass gehört zu denen, mit denen man sozusagen international somit die größten Rechte hat. Er ist sehr anerkannt, man kann in vielen Staaten visafrei einreisen und so weiter. Also es gibt natürlich einen echten Mehrwert, aber das Emotionale ist eben auch der wichtige Punkt. Und dann wirklich an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich bekenne mich dazu, es ist jetzt auch sichtbar Teil meiner Identität, die vielleicht auch vorher schon sozusagen binär war. Wir wissen ja aus der Integrationsforschung, dass Zugehörigkeit Zugehörigkeitsgefühle durchaus auch zu mehr als einem Land oder einer Gemeinschaft hergestellt werden können. Das wissen wir aus der Forschung, aus verschiedenen Beispielen zu zwei oder drei Ländern, und dass das nicht zwingend, was früher vielfach behauptet wurde, der Loyalität zu einem bestimmten Staat entgegensteht, beispielsweise dem deutschen Staat, wenn man gleichzeitig noch Staatsbürgerin oder Staatsbürger eines anderen Landes ist. Und diese Offenheit, dieser letzte Schritt, die Menschen final aufzunehmen, das Sahnehäubchen eben auch zu verleihen, der ist für viele bitter nötig. Und da waren bis vor kurzem die Hürden doch noch sehr hoch, und die sind jetzt ein ganzes Stück gesenkt worden. Was es jetzt noch braucht, und dafür sind ja diese Lotsenprojekte ein ganz toller Weg, ist ein bisschen Werbung und Verständnis dafür, wie das Ganze funktioniert, und Verständnis dafür, dass es auch eine Weile dauern kann. Und dann wird hoffentlich noch vielen, vielen hunderttausend Menschen, die hier schon lange leben und eigentlich Teil dieser Gesellschaft sind, auch der Zugang zur Staatsangehörigkeit ermöglicht.
Herr Vincente, als Landesbeauftragter für Integration hier in Rheinland-Pfalz, welche Erfahrungen haben Sie gemacht, beziehungsweise Sie haben angedeutet eben in der Pause, dass es auch Studien dazu gibt, dass, was es mit Menschen macht, wenn sie den deutschen Pass haben. Also nicht, weil der sehr, nicht nur, weil der sehr anerkannt ist und weil man da viel mitmachen kann, sondern?
Ja, das, was Herr Dr. Schneider gerade gesagt hat, das fördert dazu, dass Menschen sich gleichberechtigt fühlen, dass dadurch auch ein Stück weit Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland gestärkt wird, der ja schon vorher da ist. Aber wenn man sozusagen gleichberechtigter Staatsbürger, Staatsbürgerin ist, hat man auch das Gefühl, ich werde anerkannt, ich habe die gleichen Rechte und gleichen Pflichten. Und das tut ja was mit den Menschen. Das führt auch dazu, das wissen wir auch aus Studien, dass sich dann die Menschen auch zum Beispiel gesellschaftspolitisch engagieren oder politisch ehrenamtlich engagieren, weil sie sich einfach als Teil dieses Landes viel stärker sehen und wahrgenommen werden als vorher. Und das sind natürlich Effekte, die für die Betroffenen wichtig sind, aber auch für uns als Land. Denn wir wollen ja auch, dass die Menschen bleiben. Denn wir haben vorhin über Fachkräftemangel gesprochen, über unsere demografische Entwicklung, eine alternde Gesellschaft. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind viel jünger als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, wir brauchen diese Menschen aus demografischen Gründen, aus Arbeitskräftegründen. Und der beste Haltefaktor ist, wenn man deutscher Staatsbürger wird.
Vielleicht nochmal Frau Kolb, auch zu dem Profil derjenigen, die hier sozusagen die Lotsenarbeit machen. Wir haben eben vorgestellt, das sind alles Menschen mit Migrationshintergrund, die schon vor Jahren eingebürgert wurden. Ist das bei allen so? Und eben Herr Vincente hat auch gesagt, dass das nochmal das Engagement stärken kann, wenn man einen deutschen Pass hat. Ist das so?
Ja, also ich würde meinen beiden VorrednerInnen da zustimmen beziehungsweise da anknüpfen, dass wir die Lotsen, die wir jetzt geschult haben, vor allem auch aus der migrantischen Community, sagt man so, also aus dem Bereich der Menschen mit Migrationsbiografien gesucht und auch gefunden haben. Einige von denen sind durchaus auch aktuell schon politisch engagiert und auch schon politisch engagiert gewesen oder auch bürgerschaftlich engagiert gewesen, bevor sie den deutschen Pass bekommen haben. Viele haben eigene Einbürgerungsgeschichten oder Erfahrungen mit Einbürgerung, und insofern können die wirklich da auch im Rahmen ihrer eigenen Communities gut wirken und auch, glaube ich, transparent und ganz alltagsnah da beschreiben, wie so eine Einbürgerung auch funktionieren kann. Etwa ein Drittel der Menschen sind selbst aus sogenannten migrantischen Selbstorganisationen. Ein weiteres Drittel, würde ich sagen, haben wir aus den Beiräten für Migration und Integration rekrutiert. Der Träger des Projektes ist ja auch der Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat, also die Interessenvertretung auf Bundesebene für Menschen, die den deutschen Pass noch nicht haben. Und ein weiteres Drittel sind aber auch deutsche Personen, die sich in den letzten 10 oder 15 Jahren in den Bereichen Flucht und Migration engagiert haben. Und
also eine ganz, ganz breite Mischung, die wir da haben, die sich engagieren und da auch Interesse zeigen, Menschen zu unterstützen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was Alfried Schmitz in Köln für uns gesammelt hat, denn er hat die Hörerinnen und Hörer Anregungen für uns entgegengenommen.
Naja, wie zu erwarten war, gibt es zu diesem Thema wirklich eine ganz ganz große Bandbreite an Reaktionen. Fangen wir mal mit den kritischen Anmerkungen an. Die wollen wir auf jeden Fall auch zu Wort kommen lassen. Bernd von der Heide schreibt zum Beispiel: Einbürgerung ja, aber wenn man den deutschen Pass hat, dann sollte man doch den alten abgeben. Er sieht keinen Grund für eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ebenfalls kritisch äußert sich Herr Hoppe: Doppelte Staatsbürgerschaft ist ein ganz großer Fehler. Dadurch fördern wir Kriminalität und Illegalität. Außerdem mit dem Fachkräftemangel, schreibt er weiter, wird versucht, alle Einbürgerungen zu rechtfertigen. Menschen werden in den Flüchtlingsländern doch selbst gebraucht. Dann haben wir von Thilo Hempel eine Frage zu den Voraussetzungen der Einbürgerung gehört. Ja, dass man keine Straftat begangen haben darf, um einen Antrag auf Einbürgerung stellen zu können. Wenn man aber illegal nach Deutschland eingereist bzw. geflüchtet ist, hat man ja eine Straftat eigentlich schon begangen. Gibt es da eine Art Verjährungsfrist für sowas? Frau Karlscheuer schreibt, sie wurde 2011 eingebürgert. Alles ist gut gelaufen, sagte sie, ist ja auch mal positiv zu hören. Sie sagt weiter, dass die Regularien ziemlich streng waren, aber das findet sie gar nicht so unbedingt nachteilhaft, denn das hat ihr geholfen, sich besser integrieren zu können. Was sie heute stört, ist, dass hier nicht eine Klausel beim Einbürgerungstest eingebaut wird, dass man sich zum Beispiel nicht antisemitisch äußern darf. Das ist eben ja auch schon mal angeklungen in der Sendung. Dann haben wir aus Freiburg Herrn Mose, 49 Jahre alt oder jung, ganz wie man will. Er ist seit 31 Jahren schon in Freiburg, hat seit 20 Jahren selbstständig ein Fahrzeugunternehmen, das er führt. Er hat nur einen Aufenthaltstitel. Für die Einbürgerung, da braucht er nämlich diesen Sprachtest B1. Aufgrund seiner Firma, seiner Selbstständigkeit, hat er aber keine Zeit, zur Schule zu gehen und für diesen Test zu lernen. Und deswegen streitet er sich seit einem Jahr mit der neuen Bearbeiterin bei der Ausländerbehörde. Seine Kinder übrigens haben beide die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann aus Berlin, Herr Böhm, seine Frau ist aus Mosambik. Sie sind seit 12 Jahren verheiratet, wohnen seit 7 Jahren in Deutschland. Wahrscheinlich hat er sie in ihrem Heimatland kennengelernt, steht aber hier nicht. Die Einbürgerung ist schwierig, weil sie dafür ihre Staatsbürgerschaft aufgeben müsste und sie das nicht kann, weil sie sonst ihre Immobilien, die sie in Mosambik hat, aufgeben müsste, ist dann so eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Dann finde ich ganz schön, ich habe gerade gehört in der Sendung, dass die Tätigkeit der Lotsinnen und Lotsen ehrenamtlich ist. Aber warum ist das so? Die Lotsinnen und Lotsen, die wenden Zeit für diese sehr komplexe Arbeit auf. Sie benötigen eine Infrastruktur, Büro, Miete, Energiekosten und. Und sie müssen ziemlich mobil und flexibel sein. Warum wird das nicht finanziell so wertgeschätzt, fragt Anna-Maria Rave. Und dann haben wir eine Frage von Heike Anders aus Hamburg. Damit möchte ich dann abschließen. Sie sagt, sie würde gerne Einwanderungspatin werden. Aber wie kann man vorgehen, wenn man eine Einwanderungspatin werden möchte? Und damit zurück nach Mainz zu Bettina Köster.
Vielen Dank, Alfred Schmitz nach Köln. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an bei der Wertschätzung der Lotsinnen und Lotsen, Frau Kolb, dass die nicht dafür bezahlt werden, dass sie ehrenamtlich arbeiten müssen.
Ja, das finde ich großartig, dass die Menschen sich freiwillig engagieren. Ich glaube, viele von ihnen möchten der Gesellschaft auch was zurückgeben. Sie bekommen auch selber sehr viel durch ihr Engagement. Die Frau Scherer hat das vorhin auch schon mal gesagt, dass das auch einem selbst gut tut, wenn man jemanden auf dem Weg zum deutschen Pass begleiten kann. Es ist tatsächlich so, dass innerhalb des Projektes keine Gelder für die Ehrenamtlichen vorgesehen sind, bis auf eine geringe Ehrenamtspauschale. Also es gibt ein bisschen Entschädigung, aber die ist nicht sehr groß. Eine andere Würdigung wird durch die Staatsministerin dieses Jahr im Oktober stattfinden. Die Menschen bekommen nämlich die Möglichkeit, mit uns nach Berlin zu reisen, zu einer sogenannten Bildungsreise. Und das Zertifikat wird ihnen auch durch die Staatsministerin selbst übergeben. Und ich glaube, das ist auch eine große Würdigung für ihr Engagement im Rahmen des Projektes.
Frage ich vielleicht auch nochmal Frau Scherer selbst. Wären Sie motivierter, wenn Sie Geld für Ihre Arbeit bekommen würden als Lotsin?
Definitiv nicht, weil ich bin davon überzeugt, dass der Ehrenamt zunehmend weniger wird, also in Deutschland. Und deswegen diese Projekte, es ist dann wunderschön dafür, dass man also dann die Vernetzungen im Ehrenamt auch also dann haben kann. Und deswegen und unterstützt dann Ehrenamt. Und deswegen mit Geld kann man also dann das nicht begleichen. Und da lernt man auch Menschen kennen. Also wir zwischen Lotsen, ja, wir haben das dann die Vernetzung. Und das ist dann auch sehr unbezahlbar für mich.
Klare Aussage. Vielleicht klären wir jetzt auch noch mal den Fall Herr Böhm, der sich gemeldet hat bei uns, weil seine Frau, die aus Mosambik kommt, sich nicht einbürgern lassen kann beziehungsweise ihre Staatsangehörigkeit von Mosambik nicht abgeben kann. Ist Ihnen das bekannt, Frau Koring? Ist das vertraut?
Ja, also gerade das Immobilienproblem, das hatten wir immer mal wieder, bis jetzt das neue Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft getreten ist. Und kann ich total verstehen, dass man ne, Werte, die man im Heimatland hat, natürlich nicht einfach so aufgibt. Aber ja, mittlerweile doppelte Staatsangehörigkeit in Deutschland ist möglich. Und wie es jetzt in Mosambik aussieht, das kann ich nicht sagen. Also wenn Mosambik jetzt sagt, wenn du die deutsche Staatsangehörigkeit annimmst, musst du bei uns raus. Darauf haben wir keinen Einfluss. Das ja, tut mir dann sehr leid, aber unsererseits lassen Sie sich gerne einbürgern. Ja, geht jetzt.
Aber Herr Dr. Kumar, ich weiß von Ihnen, dass das in Indien ähnlich ist. Ne? Also Sie müssen auch Ihre indische Staatsangehörigkeit abgeben.
Ja, ja, das ist muss. Aber in Indien, wir bekommen eine OCI-Karte, das bedeutet Overseas Citizen of India. Mit diesem Karte ich kann auch in Indien leben und arbeiten und auch eine Wohnung kaufen. Was ich kann nicht machen, ist eine Landwirtschaft Land kaufen oder eine Wahlen zu partizipieren. Aber für Indien, das ist okay.
Und Sie können auch erben, glaube ich, ne? Also Sie können zum Beispiel das Haus von Ihrem Vater...
Das kann ich auch haben. So, das ist kein Problem für Indien.
Okay, das ist also nochmal, sind immer ganz spezielle Verfahren der einzelnen Länder auch. Das lernen wir hier in dieser Sendung. Und dann gab es noch den Unternehmer aus Freiburg, der gesagt hat, das ist mir alles zu aufwendig mit dem Test lernen und das ist schwierig. Also den Test, den Einbürgerungstest, den muss man ja auch extra machen und den muss man machen, bevor man den Termin hier im Bürgeramt in Mainz macht. Frau Kolb, ist das sehr aufwendig?
Also der Einbürgerungstest selbst besteht aus 33 Fragen. Diese Fragen sind in einem Fragenkatalog aus 300 Fragen, die man auf der Seite des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge einsehen kann. Da kann man auch den Test interaktiv selbst üben. Und die meisten EinbürgerungsbewerberInnen, die ich bisher kennengelernt habe, haben diesen Test alle mit Bravour bestanden. Die meisten haben zwischen 30 und 33 von 33 Punkten. Also das sollte nicht so schwierig sein. Möglicherweise hat sich der Anfragende auf den Sprachtest bezogen. Für den Sprachtest ist es richtig, es gilt die Voraussetzung B1. Es gibt bestimmte Ausnahmen für Menschen, die aufgrund von Einschränkungen diesen Test nicht bestehen können, die alt sind, die eine Behinderung haben oder Ähnliches. Es gibt auch jetzt im neuen Gesetz bestimmte Ausnahmen für GastarbeiterInnen oder VertragsarbeiterInnen, die vor bestimmten Zeiten nach Deutschland eingereist sind. Ich würde vorschlagen, für alle diese sehr individuellen Fragen zur Einbürgerung, die sozusagen mein tägliches Geschäft sind, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, wenn Sie in Rheinland-Pfalz wohnen oder wenden Sie sich an unsere Bundesprojektleitung. Die können bestimmt weiterhelfen. Die Webseite wäre www.passtgenau-bzi.de.
Gut, da haben wir also auch schon mal einen ganz klaren Verweis bekommen. Jetzt haben wir ganz viele kritische Meldungen auch bekommen. Frau Scherer, Sie würden direkt zu den kritischen gerne noch was sagen können oder wollen Sie noch was ergänzen?
Nein, also dann, ich möchte das dann zu kritischen sagen. Also es wundert mich, dass es dann so viel Kritik gibt es. Also man muss schon erkennen, dass wir in Deutschland ein Einwanderungsland sind. Und wir brauchen das dann einfach, diese Menschen. Und jeder Mensch, wo hier eingebürgert ist oder integriert ist, es ist ein Gewinn für uns alle. Und deswegen einfach zu sagen, ich wusste nicht, ob wenn man Asyl beantragt und vom einem Krieg flüchtet, dass man irgendwie eine Straftat also dann begangen hat. Und deswegen das zu sagen, dass man also dann, wenn man das dann hier schon illegal eingereist ist, eine Straftat begangen ist, also ich bin überhaupt gar nicht einverstanden und das macht mich ein bisschen wütend.
Herr Vincente, können Sie das nachvollziehen, dass das so kritisch gesehen wird, dass Menschen zwei Staatsangehörigkeiten hier in Deutschland dann haben, zwei Pässe?
Ja, diese Bedenken sind durchaus verbreitet. Das ist sicherlich nicht die Mehrheit in der deutschen Bevölkerung, aber sie sind verbreitet. Ich glaube, das rührt auch daher, dass man vielleicht auch nicht Menschen kennt, die auch wirklich mit zwei Pässen leben. Da wird man nämlich merken, da geht überhaupt keine Loyalität darin verloren. Also ich mache es Ihnen mal an meiner Person klar. Ich bin seit 2006 deutscher Staatsbürger, bin aber gleichzeitig spanischer Staatsbürger. Da komme ich nämlich her. Und das, auch weil ich zwei Pässe habe, bin ich kein schlechterer Deutscher deswegen, sondern ich habe hier in Deutschland mich viele Jahre engagiert, auch ehrenamtlich. Jetzt bin ich für die Landesregierung angestellt und setze mich für die Belange unseres Landes, Deutschland. Da hindert mich mein spanischer Pass überhaupt nicht dran. Und das, was für mich gilt, gilt für die überwiegende Mehrheit der Mehrstaatler.
Herr Schneider, in Berlin, sehen Sie das ähnlich wie Herr Vincente?
Ja, also das zeigen uns zumindest auch die Ergebnisse von Studien, dass es diese Mehrfachzugehörigkeiten auf jeden Fall gibt. Es gibt einen Punkt, wo man durchaus, wir hatten vorhin ja diese Demokratieperspektive, ne? Man kann nicht dauerhaft so viele Ausländerinnen und Ausländer hier leben lassen, die zahlen Steuern, die sind integriert und kann sie nicht einbürgern. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass es so eine Deckungsgleichheit geben muss zwischen den Menschen, die unter der staatlichen Herrschaft stehen und die dann hier auch wahlberechtigt sind. Also so ein demokratiepolitisches Argument für die Einbürgerung, die jetzt verstärkt durchgeführt werden kann. Auf der anderen Seite gibt es ein Argument, das hat der Sachverständigenrat für Integration und Migration auch in der Vergangenheit immer mal wieder betont und ein bisschen Kritik dran geäußert, nicht an dem Doppelpass per se, der ist für sehr viele, für die allermeisten eine gute Sache, weil sie eben sich beiden Ländern zugehörig fühlen, weil sie noch, gab es ja auch Beispiele, noch Besitz im Herkunftsland haben, Familienverhältnisse, häufig reisen. Aber nach mehreren Generationen wird das so ein bisschen fraglich. Wenn jetzt Familien mit einer Migrationsgeschichte dann doch dauerhaft hier leben und die Kinder oder Kindeskinder eigentlich aus bestimmten Gründen überhaupt keinen Bezug mehr zu dem Herkunftsland ihrer Eltern oder Großeltern haben, dann stellt sich dann schon so ein bisschen die Frage, soll dieser alte Pass immer wieder weitervererbt werden? Und da hat der SVR sich mal für den Doppelpass mit Generationenschnitt, so nannte man das, ausgesprochen, dass also nach zwei oder drei Generationen gesagt wird, naja, dann muss schon irgendwie nachgewiesen werden, dass noch eine Beziehung zu dem Land besteht. Denn dauerhaft wäre es jetzt nicht zu rechtfertigen, wenn Menschen dann zwei oder drei oder vier Pässe haben, mit den Ländern aber größtenteils gar nichts mehr zu tun haben, aber trotzdem dort wählen können. Dann haben sie mehrere Stimmen in demokratischen Prozessen. Und das ist auch aus so einer demokratiepolitischen, demokratietheoretischen Perspektive ein bisschen problematisch. Aber letzter Satz vielleicht für die Menschen, die jetzt hier leben und eingebürgert werden und in den allermeisten Fällen auch für deren Kinder, ist der Doppelpass in der Regel weder ein Integrations- noch ein Loyalitätshindernis.
Frau Koring, vielleicht noch als Leiterin des Bürgeramtes hier in Mainz nochmal die Einschätzung. Es kam ja auch die Kritik, dass nicht mehr danach geschaut wird, ob die Kandidaten und Kandidatinnen eine antisemitische Haltung haben. Aber das ist doch gar nicht so, oder?
Nee, ich glaube, der Anrufer bezog sich da auf den Einbürgerungstest, ob da irgendwie was abgefragt wird. Aber jetzt gerade mit dem neuen Gesetz soll da ja ein Fokus drauf gelegt werden. Also dass eine Loyalitätserklärung wird abgegeben und es wird, und das ist eben jetzt eingeführt worden, ne, dass überprüft werden soll und muss, gibt es da eventuell antisemitische Tendenzen bei den EinbürgerungsbewerberInnen. Also der Kritik können wir da jetzt gut begegnen. Es wird überprüft.
Wie machen Sie das? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor, in einem Gespräch herauszufinden. Also ich nehme mal an, dass keiner das offen dann so zugeben wird.
Nee, also wir können es uns wahrscheinlich sparen, die Leute auf den Kopf heraus zuzufragen. Entschuldigung, haben Sie vielleicht antisemitische Tendenzen, ja? Oder haben Sie was gegen Israel irgendwie? Aber wir müssen das jetzt so ein bisschen im Laufe des Prozesses in der Begleitung der Einführung des Gesetzes herausfinden. Wir müssen da so ein Gespräch führen. Also es wird keinen standardisierten Fragebogen geben. Es wird auch kein Test in dem Sinne sein, wo was angekreuzt werden muss, sondern man spricht die Leute auf aktuelle Themen an und da haben wir ja derlei aktueller leider genug, ne? Und muss dann mal so ein bisschen auf die Zwischentöne hören. Und das wird so eine Sache auch noch, ja, ist ein Prozess.
Ja, und da ist Feingefühl gefragt, glaube ich, ne? Gibt es da extra Schulungen dann für oder wie machen die das?
Wie Herr Vicente schon sagte, wir haben Anwendungshinweise bekommen und an, ja, denen hangeln wir uns auch gerade entlang und schauen mal, was da eventuell auch noch von Bundeslandesebene kommt.
Ja, Herr Vicente?
Ja, ergänzend muss man noch hinweisen, es gibt ja eine Einzelfallüberprüfung bei jedem Einbürgerungsbewerber und Bewerberin. Der Verfassungsschutz schaut, gibt es Erkenntnisse über diese Person, die zum Beispiel dem widersprechen, also dass jemand sich extremistisch betätigt hat, antisemitisch, in welcher Form auch immer. Diese Überprüfung ist immer eine Einzelfallüberprüfung. Das heißt, spätestens da erhalten die Einbürgerungsbehörden nötige Informationen, um dann nochmal nachzuhaken oder eben den Einbürgerungsantrag auch tatsächlich abzulehnen, aufgrund dieser nachweislichen Aktivitäten oder Äußerungen des einzelnen Bewerber und Bewerberinnen.
Ist das schon mal vorgekommen?
Oh, da kenne ich keine Statistiken, aber das kommt vor. Ja, das sind aber absolute Ausnahmen. Aber das kommt vor, klar. Da wird gecheckt und wenn der Verfassungsschutz Kenntnis über diese Person hat, dann ist es ein Einbürgerungshinderungsgrund, ganz klar. Das wird auch so bleiben.
Wir sind zum Ende der Sendung angekommen. Vielleicht geben wir noch mal für all diejenigen, die sich so mal so grundsätzlich informieren wollen, welche Webseite wählen Sie da zuerst an?
Ja, ich würde die neue Webseite der Staatsministerin empfehlen. Sie heißt www.einbürgerung.de. Da kann man sich selbst sehr, sehr gut darüber informieren, ob man persönlich die Voraussetzungen erfüllt. Und man bekommt auch über so ein Frequently Asked Questions Modul auch ganz viele Antworten auf die Fragen, die man vielleicht selbst noch hat.
Da kann man sich also schon mal gut vorbereiten, bevor man tatsächlich dann in medias res sozusagen geht. Lotsen ebnen den Weg zum neuen Pass, wie ein Modellprojekt die Einbürgerung erleichtern will. Das haben wir heute Vormittag hier im Mainzer Bürgerhaus vorgestellt. Und wir danken sehr, sehr herzlich, dass wir hier zu Gast sein durften, hier unten im Foyer. Und in der nächsten Woche, darauf möchte ich noch hinweisen, auf dieses Thema. Da geht es nämlich um Straße oder Schiene. Wie steht es um die Verkehrswende in Deutschland? Und da werden wir Fragen haben, wie setzen Sie weiter auf das Auto als Fortbewegungsmittel? Oder entscheiden Sie sich bewusst im Sinne des Klimaschutzes für Bus und Bahn? Also diese Fragen können Sie schon mal in sich bewegen, wenn Sie mögen, und dann auch schreiben, wenn Sie mögen, an agenda@deutschlandfunk.de. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Köster. Es geht jetzt im Programm aus Köln weiter mit Umwelt und Verbraucher. Vielen Dank fürs Zuhören.
Agenda. Zum Nachhören unter deutschlandfunk.de/agenda. Auch als Podcast.